Guten Tag, Freunde. Hallo beim ersten Let's Talk About Spandex Prolog zur Halloween-Folge. Mal kurz ein kleiner Disclaimer meinerseits. Ich bin ja eh dafür bekannt, nicht die allerbeste Soundqualität zu haben. Diesmal ist die Soundqualität aber gruselig. Das liegt an einem Bedienungsfehler meinerseits. Trotzdem war die Diskussion so ertragsreich und teilweise so interessant, dass ich euch nicht einen Podcast über einen Rob-Zombie-Film verwehren wollte. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Ihr feiert irgendwie auf irgendeine Art Halloween. Heute wurde der Kürbis ausgeschnitzt. Er sieht ganz fantastisch aus. Viel Spaß mit der Folge. Seht es mir nach, dass ich kurz doof war und immer noch nicht gelernt habe, das Tascam richtig zu benutzen. Ich gelobige Besserung. Ich musste eh erst einen Podcast wegen totaler technischen Unverständnis löschen. Der war ein Podcast, den ich mit dem Dennis Albrecht, ein sehr guter Filmemacher, besucht ihn bitte, aufgenommen habe. Leider hat es kurz danach meinen ganzen Computer zerlegt. Also, ich zerstöre Computer und bin zu doof, einen Tascam zu benutzen. 2020 ist ein merkwürdiges Jahr. Das wird ein merkwürdiges Halloween. Habt Spaß, guckt ein paar schlechte Filme. Und wenn sich Kinder bei euch so am Fenster vorbeitrauen, beschmeißt sie mit Snickers. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Dankeschön.
Let's talk about Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Hallo und willkommen bei Let's Talk About Spandex, unserer kleinen Grusel-Halloween-Episode. Was kriegst du so?
Nichts.
Are you full of anticipation?
Achso, du darfst Englisch reden, aber wenn ich das mache, dann kriege ich immer einen Holzlöffel auf den Kopf.
Okay, jetzt gehen die Kleinkriege wieder los. Du weißt ja wahrscheinlich gar nicht, was wir gucken. Der Hörer hat einen.
Aber was Gruseliges.
Na, ist die Frage, ne? Da können wir dich erstmal überhaupt abfragen, was denn eigentlich deine Gruselpräferenzen sind und ab wann für dich ein Gruselfilm oder ein Horrorfilm oder in dem Fall, das geht halt ein bisschen in die Schlock-Horror-Richtung, funktioniert und wann nicht? Was schätzt du? Bist du überhaupt ein Horrorfan?
Ja, ich mag Horrorfilme ganz gerne, obwohl ich sie nicht sonderlich gut aushalte. Ich bin auch jemand, der lieben gerne Albträume hat oder sich nachts nicht mehr in dunkle Ecken traut. aber allgemein finde ich Horrorfilme sehr, sehr cool und unterhaltsam zu gucken und ich finde auch allgemein das Gefühl, sich vor etwas zu erschrecken, richtig gut. Ich mag nicht so gerne diese, wie sagt man das?
Du machst gerade, meinst du so Jumpscare-Momente?
Jumpscare, genau, Jumpscare-Momente. Bin ich kein Fan von, ich habe das Wort Jumpscare gerade eben vergessen.
Das macht ja nichts.
Ich mag gerne psychologischen Horror. Sehr gerne. Ich habe jetzt auch letztens vor so einem Jahr mit Christian auf seinem Filme zum Dessert-Podcast Hereditary geguckt, der ja auch sehr psychologisch ist und wirklich so eher dieses schleichende Horror-Ding hat. Und am allermeisten mag ich aus dem Horror Geister. Die gruseln mich am meisten an.
Okay, dann werden wir deinen Horrorgeschmack diesmal nicht treffen. Dann mache ich mal die Frage auf Probe. Was schätzt du denn gar nicht im Spooky-Genre?
Was schätze ich gar nicht? Ich bin kein Fan von... Horror... Horror ist halt auch so weit gefächert, ne? Da zählt ja fast alles drunter. Das hört ja gar nicht wieder auf. Aber ich finde, das, was ich nicht so gerne mag, ist so
Du übersteuerst ein bisschen.
Oh, sorry. Ich mag gar nicht so gerne so diese Hack'n'Slash. Nein, das sind die Art von Spielen. Aber du weißt, was ich meine. So. Slayer.
Slasher. Slayer ist für Metal Bad, aber ja.
Slasher-Filme. Ja, ich bin auch erst seit ungefähr einer Stunde wach. Mein Gehirn braucht noch ein bisschen. Genau, Slasher-Filme. Die bin ich kein Fan von.
Gucken, da ist wieder der totale Unterschied. Wir sind wie Yin und Yang, weil für mich sind so diese Slasher- oder Serienmörderfilme oder so die einzigen Filme, die ich beispielsweise gerne zu Halloween oder wenn man mal miteinander sozialisiert oder so, gerne gucke. Also ne, wenn man mal irgendwie mit ein paar Leuten zusammen ist, weißt du noch, vor Corona, als man manchmal mit ein paar Leuten zusammen war, man sich da einen Gruselfilm reingetan hat, dann durfte es entweder trashig oder in die Richtung Slasher sein, weil ich mir jetzt nicht mit Leuten zusammen The Grudge oder The Ring oder irgendwie sowas
angucken. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal mit ein paar Klassenkameraden früher, als ich ganz, ganz klein war, Scary Movie angeguckt habe. Und da gibt's ja auch diese eine Spoof-Exorzisten-Szene.
Ja.
Und ich erinnere mich dran, dass wir den Film nicht weiter gucken durften, weil einer meiner Mitschülerinnen so eine Angst vor diesem Spoof-Exorzisten-Figur hatte, dass sie angefangen hat.
Du übersteuerst.
Oh, Entschuldigung.
Du hast eine sehr performative Stimme.
Dass sie den Film nicht weiter gucken durfte. Deswegen habe ich eins von den Scary Movies nie zu Ende geguckt. Ich weiß nicht, welcher es ist. Das müssen wir mal rausfinden und mal gemeinsam zu Ende gucken. Das ist mir gerade nur damit eingefallen. Ich hasse es manchmal, Horrorfilme mit anderen Leuten zu gucken, weil sie auf einmal so... übersteuere ich nicht die ganze Zeit, weil das blinkt die ganze Zeit rot. Nee,
das ist gut. Das ist alles okay.
Es ist einfach generell meine Stimme übersteuert.
Du bist halt ein lautes Persönchen.
Es tut mir leid.
Alles gut. Wie kamen wir denn jetzt zu Scary Movie?
Nein, weil du gerade meintest, dass man so mit anderen Leuten das zusammen guckt und halt Freude und Spaßington dabei hat. Aber irgendwie meine gemeinsam mit anderen gucken Erfahrungen, was Horrorfilme angeht, sind gar nicht mal so toll. Weil, also entweder man guckt halt einen Horrorfilm mit irgendwelchen Jungs früher, weil die dachten sich immer, wenn sie einen Horrorfilm mit einem Mädchen gucken, dann kuschelt die sich immer so an ihn ran. Little did they know, dass wir das wussten, dass sie wussten, dass wir das wussten, dass wir das machen würden.
Ja.
Und da mitgespielt haben, ganz gewitzt und ganz geschickt. Oder halt mit solchen Leuten, die das halt nicht gucken können und aus irgendeinem Grund das gucken. Wobei sich wahrscheinlich meine beste Freundin so fühlt, weil... Die ist steinhart. Wir gucken immer Horrorfilme zusammen und die ist steinhart. Die bewegt sich keinen Zentimeter und ich halte das nicht aus.
Aber ist dann dieses, ich bewege mich keinen Zentimeter, ist denn das, was man sucht? Sucht man nicht so eher das Gejaule oder das, wo man geht da nicht rein oder dieses Blöde, weißt du, dieses auch so Popcorn in Richtung Fernseher werfen?
Ja,
oder?
Ja, ich würde das lieben, wenn du mir solche Freunde findest, du. Ich nehme sie gerne an.
Okay. Aber ne, das passt natürlich nicht, oder was heißt natürlich vielleicht doch, vielleicht habe ich nur noch nie Hereditary zum Beispiel so gesehen. Hereditary ist ja nicht ein Mitjaul-Film. So, ich sehe hier das Poster von Nightmare on Elm Street. Das ist für mich so ein...
Ich habe Nightmare on Elm Street nie gesehen.
Du hast noch nie einen Freddy Krueger gesehen?
Ich habe noch nie einen Freddy Krueger gesehen.
Hast du überhaupt jemanden so aus der... Also wir werden heute einen Slasher-Film gucken. Hast du denn überhaupt einen aus dem großen Triumphat der Slasher-Filme gesehen?
Aber wir haben noch letztens erst einen zusammen geguckt.
Ja, und weißt du, wer das war? Also in diesen okay, Olymp...
Warte, gib mir nur eine Sekunde. Ich muss kurz drüber nachdenken. Jason.
Nein.
Scheiße. Warte, aber er sieht irgendwie aus wie Jason.
Ja, weil er maskiert ist, oder was?
Ja, weil er maskiert ist.
Aber Jason hat ja eine andere Maske. Also ja, gebe ich dir. Ich glaube, meine Mom hätte auch Jason gesagt. Wenn das hat dieses Jason-Ding.
Oh,
Nee, du.
Okay. Ich fühle mich beleidigt.
Die haben einen Halloween-Film geguckt.
Ja.
Das ist Mike Myers.
Achso. Okay. Ich möchte mich jetzt schon mal im Voraus entschuldigen. Mhm. Ich bin kein sehr popkulturell gewandter Mensch. Also, eigentlich bin ich schon gewandt, aber ich kann mir halt einfach nie was merken.
Also du bist schon gewandt, aber du kannst dir nie was merken.
Na, ich verstehe Filme.
Ja, das stimmt. Du verstehst
Filme. Ich kann Filme gut verstehen, aber ich kann sie popkulturell an nichts anderes binden. Und wenn ich es versuche, dann mache ich es zu viel. So wie letzten Podcast. Also ja.
Gut, also wir haben... Stimmt, du hast recht. Das war wirklich einer der klassischen
Slasher. Und jetzt fand ich ganz gut. Frauenpower, yo.
Zur Erklärung, wir haben, glaube ich, die neuesten Reboot gemeinsam gesehen, der von Danny McBride mitproduzierte Halloween aus dem Jahre 2019 oder 2018. Also der neueste. Wir haben den neuesten geguckt, der jetzt auch eine Fortsetzung kriegt. Und was wir auch gesehen haben, was mir auch die Idee dazu gegeben hat, dass ich diesen Filmemacher weiter mir anschauen möchte, auch mit dir diskutieren möchte, tatsächlich, obwohl ich auch mit Christian Grande von Filme zum Dessert, alle bitte Filme zum Dessert abonnieren, Rob Zombie als Filmemacher. Und wir haben letztens uns angeguckt, einen Film, den ich interessant fand, aber nicht gut, oder du kannst vielleicht auch deine Gedanken zu geben, nämlich sein Erstlingswerk, als er quasi vom Metal- oder Punkmusiker zum Regisseur mutiert ist, Haus der 1000 Leichen, House of 1000 Corpses. Starring Chris Hedwig und Ryan Wilson und Shirley Moon Zombie, die ja bekanntermaßen auch die Ehefrau von Rob Zombie ist.
Shirley Moon
kannst du dich
Zombie.
Ein bisschen, obwohl du dich nicht an viel erinnern kannst, ein bisschen an den Film erinnern, vielleicht ein Gefühl geben, wie du den Film empfunden hast, einfach.
Mit dieser furchtbaren Schauspielerin, ne?
Nee, Shirley Moon
die ganze Zeit so gespielt hat.
Da flippt auch prompt der Taskab aus, wenn du die Stimme so hochziehst.
Entschuldigung. Ich darf gar nichts machen.
Doch, alles gut.
Ich bin 90% meine Stimmeveränderer.
Nee, alles gut. Das
daran liegt mein Charme.
We fix it in the post. Vielleicht, du hast 40 hat heute alles ein bisschen blechern an.
Okay, weißt du, ich kann mich auch hier hinsetzen.
Ja, fantastisch.
Okay. Ich gehe einfach so weit weg vom Mikrofon, wie es nur geht.
Ja, wenn du so performst und so.
Okay. Ja, zumindest, ja, sie war höchst anstrengend anzugucken. Wobei man dann natürlich auch immer nicht weiß, Regisseur, Vorstellung des Regisseurs, bla bla. Aber offensichtlicherweise war sie eine kleine hotte Maus. Und er wollte so die letzten Tröpfchen von...
Wie kommst du aus dem Satz wieder raus?
Von emotionalem Acting aus dir herausquetschen. So komme ich da wieder raus.
Also das Gefühl, es sollte besonders emotional sein. Was?
Nein, aber sie sollte zumindest schon krass viel, also mega gut performen, weil sonst... Also sie hat auch so viele Szenen irgendwie bekommen. Wir reden jetzt nicht über sie. Es geht ja um den Film.
Genau, vielleicht mal für Leute, die noch nie von Haus der 1000 Leichen gehört haben. Das ist fast, fühlt sich fast an wie so eine Abhandlung über diesen in Middle of Nowhere Texas Horror. Also vier Großstadtmenschen, noch vier leicht arrogante Großstadtmenschen, verirren sich aufs Land, in die Provinz, in die wüstenreiche Provinz und werden dann halt von so einer Inbreed Massenmörderfamilie gefangen genommen und auf so einen Horrortrip geschickt, wo auch nicht jeder rauskommt. Beziehungsweise, ich glaube, Spoiler, gar keiner kommt da raus.
Ja, keiner kommt raus.
Und es bedient ganz viele Tropes. Also, super viele.
Also, an sich fand ich den Film etwas wirr. Ein sehr wirrer Film, finde ich. Der auch einen Abundance an Charakteren hat, die nicht sonderlich wichtig sind in irgendeiner Art und Weise. Ja. Was ja beim Horror normal ist. Also man hat ja ganz oft Kanonenfutter. Aber ich fand ein paar Szenen wirklich erstaunlich kreativ und gut. Also diese eine Szene, wo die Cops irgendwie einbrechen und dann hält der eine böse Bruder, nenne ich ihn jetzt mal, ihm eine Waffe an den Kopf und die Kamera geht so ganz langsam in die Vogelperspektive und bleibt da Ewigkeiten stehen. Also wirklich eine halbe Ewigkeit. So. Und dann erschießt er ihn. Ist auf jeden Fall etwas, was mir immer noch im Knochenmark hängt.
Ja. Meinst du mit, wenn du sagst, der ist wirr, einfach seine wilden Stilwechsel, die er macht, oder sein Erzähltempo? Also was
gibt's? Also, beides.
Antwort is all.
Antwort is all. Ich glaube, das, was ihm in dem, was man merkt, ist, dass er eine gute kreative Vorstellung hat und halt auch einfach ein kreativer Mensch ist, der ich glaube, das Genre auch wirklich genießt. Ich glaube nur, das, was man halt auch feststellen kann, ist, dass er sich nicht so gut mit Filmstruktur auskennt. Also was genau muss ich machen, damit der Zuschauer das sieht, was ich will, dass er sieht, oder dass der Zuschauer fühlt, was ich will, dass er fühlt.
Das finde ich interessant, was du sagst, weil ich glaube auch, außer vielleicht eine Ausnahme, da können wir später drüber reden, ist der Mann gerade auch zu der Zeit noch nicht ein richtig geübter Erzähler.
Ja.
Aber er ist, glaube ich, jemand, der sich, und das ist so kurios, weil ja auch dieser Film irgendwie so ein fast wie ein Museum des Horrors ist, weil wir haben da halt diese Inbred Family, wir haben Mörderclowns, wir haben so Tunnel Nazi Society Finger Kannibalen, hast du nicht gesehen, wir haben ja echt alles so und alles wird irgendwie einigermaßen bedient und inszeniert. Und das mag ich an Rob Zombie tatsächlich, dass der wie so ein übermütiges Kind manchmal ist, der jetzt mit all diesen Spielsachen spielen kann. Ich mag übermütige Regisseure, auch wenn die meistens nicht so wirklich Meisterwerke herausbringen. Rob Zombie hatte nach House der 1000 Corpses, was irgendwie so ein einigermaßen großer Videothekenerfolg war, noch einen Nachfolgefilm gedreht, der hieß The Devil's Rejects. Da geht es auch wieder um Teile dieser Familie. Hat damit einen noch größeren Kult-Hit hingelegt und hat dann irgendwann, weil er sich als Botschafter des Horrors etabliert hat, auch die Chance gekriegt, Halloween-Filme zu inszenieren. Zwei Stück hat er gemacht. Die so halb als Reboot, nicht den Reboot, den wir jetzt gesehen haben, der Reboot vor diesem Reboot. Das macht ein bisschen die Halloween-Reihe auch irgendwie auch langsam schwach. Die wurde gefühlt 17 Mal gerebootet. Aber was willst du machen, ne? Die neue Generation muss ja eingeführt werden. Da kann man wahrscheinlich nicht sagen, vor 40 Jahren gab es mal einen Film mit John Carpenter. Auf jeden Fall hat er dieses Mainstream-Spielzeug bekommen. Das hat auch einigermaßen Geld verdient, aber irgendwie hat Hollywood ihm dann wahrscheinlich fallen gelassen, weil er nicht all the money verdient hat. Und hat sich dann wieder eher seinen nischigen Film zugewandt. Und wir gucken einen Film jetzt. Wir sehen also den reiferen Rob Zombie, der jetzt auch einmal schon mit Mainstream-Studios und sowas gearbeitet hat, der aber einen crowdgefundeten Film umgesetzt hat, mit dem Versprechen natürlich an seine Rob-Zombie-Fans, dass man diesen alten Indie-Horror-Splatter-Spirit wiederfindet.
Mhm.
Macht das einigermaßen Sinn, wie ich es hergeleitet habe?
Ja.
Also wir sehen jetzt einen gereiften Filmemacher, der sich aber wieder dem Wilden zuwenden möchte. Und deswegen ist es vielleicht interessant, wenn wir den gucken. Und normalerweise handeln wir die Handlung ja immer nachher ab. Aber ich möchte dir einfach mal vorlesen, wie auch das Marketing-Team sich gedacht hat, so möchten wir die Blu-ray in dem Falle.
Kannst
jetzt...
Kannst du überhaupt lesen? Es ist so dunkel hier drin.
Ich kann das lesen, ja.
Okay.
Wie sie das anpreisen möchten und wollen. Und du sagst, ob dich, bevor wir die Scheibe einlegen, ob dich das jetzt schon wahnsinnig bockt oder sagst, oh.
Soll ich das vorlesen?
Okay. Wenn du das lesen kannst.
Boah, es ist echt dunkel hier drin. Also... Soll ich von Anfang an, von hier?
Genau, genau.
Okay. Der neue Horrorschocker von Rob Zombie, dem Regisseur von Haus der Tausend Leichen und The Devil's Rejects. 1976, die Nacht vor Halloween. Fünf abgebrannte Loser. Ich habe angebrannte Loser gelesen und war dann so. Fünf abgebrannte Loser werden von einer Bande sadistischer Hinterwäldler entführt und an einen mysteriösen Ort gebracht. Der Murder World. 12 Stunden haben sie Zeit, ein blutiges Spiel namens 31 zu überleben. What? I'm so confused already. Okay. Eine Gruppe von Psychopathen, alle als Horrorclowns maskiert, macht Jagd auf die Opfer. Und sie haben nur eine Aufgabe, die Gefangenen zu töten. Das Spiel kennt keine Regeln. Was zählt, ist der pure Überlebensinstinkt. Wer bis Punkt Mitternacht überlebt, ist frei. Das ist 31. Lasset das Spiel beginnen. Ja.
Okay. Und? Wie doll kickst du dich?
So gar nicht, sorry. Hey, das ist eine ganz neue CD. Ist nicht mal ausgepackt.
Nee, die ist noch frisch.
Die ist ganz frisch aus dem Ofen. Ja. Also zuallererst einmal bin ich sehr verwirrt, warum es... Okay, 31 vielleicht, weil es 31 Dinge sind, die man jagen muss?
Ich hab keine Ahnung.
Warum als Horrorclowns maskiert?
Ja, ich glaube, das ist ein Ding.
Okay.
Beziehungsweise vielleicht ist es auch ein zeitgeistiges Ding, ne? Der Film ist, glaube ich, von 2016. Waren da die Horrorclowns... War das da? War das Horrorclown-Thema ein Thema?
Wann?
2016.
Hey, Horrorclowns waren doch schon immer ein Thema. Nur irgendwann nee, waren sie halt ein bisschen mehr ein Thema.
Wo die auch in den RTL-Nachrichten vorkamen und sagen, ach, irgendwann verkleiden sie gerade als Horrorclowns und da irgendwelche YouTube-Videos und sowas. Der Horrorclown-Trend.
Ja, ich kenne den Horrorclown-Trend. Okay. Aber, also... Horrorclowns gibt's ja an sich schon ganz, ganz lange, nur dass es so...
In der Popkultur
ja,
jetzt sowieso, aber ich rede jetzt wirklich von der Internetisierung.
Ich weiß jetzt nicht, warum das...
Naja, also auf jeden Fall haben wir Horrorclowns, haben wir so eine Art tödliches Spiel, haben wir Massenmörder, haben angeblich einen übersichtlichen Cast. Das hört sich ja so ein bisschen an, einfach... Also die Gleichung ist relativ einfach, ne? 5 Leute, Schnitzeljagd und als Zuschauer sollst du wahrscheinlich drauf setzen, wer es schafft. Und das gibt dir dann so zuschauerpsychologisch den Spaß an der Nummer.
Oh nein, und sie ist auch schon wieder dabei, ha?
Sie ist immer dabei.
Ja, okay.
Sie spielt immer mit. Willst du was sagen oder willst du weiter die Packung angucken?
Na, ich versuche gerade zu erstmal, also, okay, was stelle ich mir vor? Ich stelle mir vor... Also wenn er schon meint, ein Haufen an Psychopathen, und weil seine Vorstellung von Psychopathen irgendwie immer so leicht degenerated people ist, die so komisch sind und so. Also weil er hat ja nicht die Vorstellung von Psychopathen, als ob das so diese ganz ruhigen, so ganz manipulativen, analytischen
Menschen sind. Nein, das sind Leute, die schreien
die
sind Messer.
Verrückt, yeah. Die sind so... So, deswegen, jetzt stelle ich mir gerade irgendwie vor, eine Gruppe von Psychopathen, also haben wir schon wieder so eine Gruppe von sehr vielen schreienden, sehr distinkt bewegenden Menschen, die dann, ich frage mich immer noch, warum das Spiel 31 heißt, aber das werden wir ja gleich herausfinden. Yeah. Und das hier ist die Uncut Edition. Dazu muss ich sagen, ich halte... Gewalt in Filmen nicht so gut aus.
Und dann magst du das Horror-Genre?
Ich mag The Psychology-Horror-Genre.
Okay, du hast recht.
Das ist was, meines Erachtens nach was anderes als Splatter-Filme. Ich habe ja davor schon gesagt, ich mag keine Splatter-Filme. Mhm. Ich finde Splatter-Filme... Es gibt ja auch hier Texas Chainsaw Massacre. Mhm. Und da haben irgendwie... Also ich weiß noch, damals, da haben irgendwie alle Leute so mega darüber das abgefeiert wie sonst was. Und ich habe es mir einmal angeguckt und war einfach verstört für die nächsten 3 Wochen. Ich bin nicht so gut mit Gewalt. Aber ich kann es trotzdem gucken. Keine Sorge, du machst mich jetzt... Also ich werde davon jetzt nicht schlafen können. Ich glaube, das ist auch das Gute an so einer Art von Horror. Weil du kriegst davon keine... Du hast ja nicht Angst im Dunkeln deswegen.
Nee, höchstens Angst vor Clowns.
Ja, weil die sind alle so abgedreht und irgendwo in einem anderen Universum, dass man das gar nicht auf sich selber beziehen kann. Und psychologischer Horror ist ja gerade dadurch gruselig, weil es versucht, Eckpunkte mit der Realität zu finden. Deswegen kann ich verstehen, warum du so denkst, dass bei Partys sowas lustiger ist als jetzt so. Ich bin gespannt.
Ich auch. Ich bin auch gespannt, weil wir dann auch Vergleichswerte haben. Ich habe jetzt nicht die allerneuesten Sachen von Rob Zombie genommen, aber schon eins in der, er hat auch wohl angeblich bewusst, das weiß man natürlich nie die Wahrheit, ob auch die Studios ihm keine Jobs mehr gegeben haben, bewusst sich ein bisschen wieder zum Indie-Filmmacher entwickelt. Schauen wir mal. Rob Zombie 31.
Rob Zombie 31.
Ja, danke für den Gratis-Jingle.
No problem.
Okay, da sind wir wieder straight from hell. Und natürlich steht ja das 31 für den 31. Oktober, wir Volltrottel.
Ja.
Es ist Halloween.
Ja.
Meine Herren, voll dran vorbei interpretiert. Naja, kann ja passieren. Wie geht's dir?
Okay, wie geht's dir?
Gute Frage, eine Mischung zwischen beklommen und gelangweilt.
Ich bin so gelangweilt.
Also der Film fängt ja tatsächlich an mit, jetzt frei nach Franz Kafka, mit dem größten Emo-Franz Kafka-Zitat. Wie das Erkenntnis des Menschen.
Irgendwas mit dem Tod.
Dass er sterben will, macht ihn erst zum Menschen und so. Und das ist natürlich schon arg nihilistisch. Ich habe es mir sogar irgendwie aufgeschrieben, aber wie gesagt, ich kannte das Zitat auch schon. Aber natürlich mit einem Franz Kafka-Zitat seinen Film zu beginnen und auch mit so einem nihilistischen ich bin Gothic-Teenager und mal mein Zimmer schwarz Ansatz. Das ist schon sehr bezeichnend. Der Film hat auch eine ganz, ganz nihilistische Note und ist dir aufgefallen, weil wir gerade eben den Vergleich auch zu Haus der tausend Leichen gezogen haben und auch der gute Rob Zombie sich ja nach eigenen Aussagen da wieder ein bisschen hinbewegen wollte mit diesem Filmprojekt, dass er genau dieselbe Struktur hat.
Ja.
Also wir fangen an mit einer Intro-Szene, die gar nicht die unsere Protagonisten behandelt, sondern einen der coolen Killer.
Ja.
Und dann kommt ein Mädel, Spoiler, ein Mädel kommt davon, wird am Ende aber doch wieder von den Monstern eingeholt. Genauso endet ja auch.
Ja.
Ich glaube sogar, das endet sogar auch, dass die Nacht langsam zum Tag wird.
Ja.
Krasse, krasse Parallelen.
Ja.
Worüber willst du dich zuerst urteilen? Ich finde übrigens, der Film passt doch in mein Spandex-Universum, weil der schon teilweise auch sehr comichaft ist.
Ja. Und ich meine, Rob Zombie schreibt ja auch Comics, richtig?
Schreibt der Comics?
Ja, der macht doch Comics.
Ist ein Musiker.
Der ist Comicautor.
Auch,
ich glaube schon. Ich glaube schon.
Also der hat auf jeden Fall auch einen Trickfilm gemacht. Oder vielleicht sogar zwei. Mit El Super Biasto. Aber ey, soll er sich austoben in jedem Medium?
Doch, der macht auch Comics.
Ich habe zwischendurch sogar gedacht, ob mir die ganze Geschichte vielleicht sogar als Comic ein bisschen besser gefallen hätte, weil dann hätte man das anders strecken und ziehen können. Aber jetzt habe ich so viel geredet. Willst du nicht irgendwas loswerden?
Ja, warte kurz.
Okay.
Er ist Occasional Comic Book Writer.
Ein Occasional?
Yeah.
Ja, der ist halt, glaube ich, einfach ein Creator.
Ich glaube, der macht einfach, was er kann.
Und ihm da was so gut sein. Ich glaube, der ist echt ein Creator. Musikvideos. Tja.
Das sind die
ein paar
Comics.
Kannte ich sogar davon. Ein paar kenne ich davon sogar.
Also wieder sehr brustig.
Wieder sehr brustig.
Brustbelastet.
Ja, gut, Rob Zombie macht halt Schmutz. Und das meine ich nicht unbedingt hundertprozentig negativ.
Ich meine es hundertprozentig negativ.
Ja?
Nein, okay, also wollen wir einmal den Film durchsprechen.
Ja, wir haben ja schon mehr oder weniger vorgelesen, was passiert, aber wenn du noch eine Handlungsebene erweitern willst.
Nee, ich dachte, ich zähle einfach mal kurz die Station auf.
Okay, gerne.
Also wir fangen an mit einem 7 Jahre langen Intro, das wirklich 7 Jahre lang ist. Dann kommt eine kurze Autoszene, ne? Ach nee, das stimmt. Da kommt erst der Priester.
Ja. Das ist die Intro-Szene. Man sieht das
genau,
Monster
mit
zuerst.
Doomhead. Genau. Dann kommt nämlich die Autoszene. Dann sehen wir solche Voodoo-Puppen auf der Straße und unsere Zirkuskarawane, ne, das sind unsere Protagonisten, kommen nicht weiter, weil diese ganzen gigantischen Voodoo-Puppen irgendwie auf der Straße stehen. Dann wird das, ne, dann steigen die aus, wollen die Voodoo-Puppen wegmachen und werden dann entführt. Sie wachen auf in einem komischen Gebäude und werden von viktorianisch aussehenden Menschen, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob das viktorianisch ist oder ich weiß, barock.
Barock, vielleicht eher barock.
Aber vielleicht auch einfach nur, jetzt mal um zu sagen, von wegen, es ist ja anstatt wirklich so ein ausgeklügeltes Design, es ist ja eine Anlehnung. Also die sind auf jeden Fall so, so mittelalterliche Elite.
Ja, genau.
Französischer
also,
Hof.
Also so richtig Bourgeoisie.
Ja, aber so Puffperücken und hast
ja, genau. Und die lesen die Regeln vor, ne? Also jede Runde gibt es einen Mörder oder eine Mördergruppe und natürlich unsere Überlebenden. Und jede Runde wird auch ausgelesen, wie viel Geld sie auf wen von den Überlebenden wetten.
Ja, so eine Quote wie bei Pferden und sowas.
Genau, ich glaube, wir fangen mit 5 Personen an.
Ja.
Die in der ersten Runde kämpfen sie gegen Freakhead, den ich als nichts anderes als Hitler bezeichnen kann. Das
ein
ist
mexikanischer
eine,
Hitler.
Ein mexikanischer Hitler, ja. Ein bisschen verwirrend, aber ist okay. Dann stirbt einer von unseren 5. Dann kommen, eher gesagt, Psycho-Head. Und das sind diese Leute mit den Kettensägen.
Das sind Clowns,
ja. Und das sind Clowns.
Also, dass die alle diese Killer haben auch, ähnlich wie unsere Straßendarsteller, kurioserweise, so Zirkusanleihen. Also, ja. Die haben den Zwerg, den du, tut mir leid, das ist politisch bestimmt nicht korrekt.
Ja, das ist überhaupt nicht politisch korrekt.
Der Kleinwüchsige,
ja.
Der aber in solchen Matinees, in solchen Shows, gerne mal irgendwie als Prop benutzt wurde, mit Kanonen verschossen, in die Luft geworfen, hast du nicht gesehen. Und als nächstes kommen die Psycho-Heads, das sind Clowns.
Genau, das sind 2 Clowns mit Kettensägen. Dann kommt Deathhead, also die Gruppe Deathhead, das ist ein sehr großgewachsener Mann im Tütü,
ja.
Und einer, ich kann sie nicht anders beschreiben als Harley Quinn.
Die ist so ein bisschen Harley-mäßig.
Ja, die hat was Harley-mäßiges. Und dann als allerletztes kommt unser Doomhead.
Der was sehr Joker-mäßiges hat.
Der was sehr Joker-mäßiges, ja.
Der ist so ein bisschen, also wenn wir weiter das spielen wollen, so der wäre so quasi der Zirkusdirektor, weil der auch so einen Dompteursanzug anhat.
Genau. Und es überleben 3 Personen bis Doomhead und Doomhead bringt dann sozusagen die 2 letzten um und unsere
Shirley Moon Zombie, ja.
Überlebt als letztes. Man sieht auch nicht, wie sie stirbt, aber es wird implied, weil theoretisch gewinnt sie das Spiel.
Mhm.
Worüber unsere Barock Bourgeoisie nicht so ganz happy sind, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen, wenn irgendjemand überlebt.
Ja.
Aber unser Doomhead fährt ihr dann einfach hinterher, nachdem sie sozusagen das Gebäude schon verlassen hat und so. Und man sieht, dass er mit so 2 Messern so gruselig lächelt.
Ja, genau.
Ja, Ende.
Nerdwissen, der Schauspieler, der Doomhead spielt, Richard Brakes, hat auch den Mörder der Waynes gespielt in den Christopher Nolan Batman-Filmen. Verweis, also es ist die Referenz zum Joker gar nicht so weit weg. Und außerdem hat er im Doom-Videospiel mitgespielt. Im Doom-Videospiel, bin ich doof. In der Verfilmung zum Doom-Videospiel mitgespielt. So, das sind so ein bisschen die Sachen, die ich noch aus dem Hut zaubern kann, um meine Nerd-Cred aufzupäppeln.
Ja, und alles in allem würde ich diesen Film als langweilig, blutige Langeweile.
Blutige Langeweile.
Okay. Wie auch bei dem anderen Film, Tausend Jahre.
Haus der Tausend
Haus
Leichen.
Der Tausend Jahre Leichen. kann ich verstehen, warum jemand das interessant finden würde.
Mhm.
Und ich finde, es hat auch was. Also es guckt sich halt wirklich so ein bisschen wie so ein Wet Dream von jemandem, der zu viele Horrorfilme geguckt hat.
Ja.
So
eine ganz spezifische Nische aber auch von Horrorfilmen.
Ja, es ist eine, ja, es, Es ist eigentlich einfach Splatter. Erotika Splatter.
Ja, das ist ja so.
Ja, ja, ich weiß.
Exploitation.
Ja, Exploitation, also von den früheren Exploitation.
Genau. Und das ist so quasi, als hätte man Exploitation echt noch. Also, Exploitation war ja eine überzogene Antwort auf Filmgenres so. Mit mehr Blut, mehr Busen, mehr hast nicht gesehen. Und als hätte jemand quasi auf den Exploitation-Film noch einen Exploitation-Filter draufgesetzt. Ja. Also als hätte jemand das so zum Quadrat gemacht. Die Charaktere reden manchmal so krass merkwürdig miteinander, dass ich das nur durch so eine Künstlichkeit sehen kann. Die sind, das ist eigentlich der Anspruch, glaube ich, die sind niemals in unserer Welt.
Nee.
Glaube ich.
Nein, also sollen sie ja auch nicht sein, nur dass etwas schwieriger an der ganzen Situation ist halt, genauso wie bei dem letzten Film auch, wo ich mich dann irgendwann schon ab der ersten oder zweiten Szene frage, so, was genau will Rob Zombie gerade, was ich fühle?
Ja.
Also, weil Film ist nun mal ein mitteilendes Medium und du musst zu einem gewissen Maße zumindest, wenn du das für eine Audience machst, und das ist ja sogar ein Crowdfunding-Produkt, also es ist ja sogar etwas, wo Rob Zombie gesagt hat, so, ja, das wollen Leute sehen.
Das will meine Fanbase sehen.
Das will meine Fanbase sehen.
Ja.
Zumindest zu dem Grade, dass ich sie dazu aktiv zahlen lasse, das Projekt überhaupt erst zu starten.
Ja.
Und ich finde, es ist einfach, ich weiß es nicht, das ist echt, als ob man sich so ein 3 Jahre altes Kind mit Playmobil anguckt. Ich krieg da echt ein bisschen Kopfschmerzen, vor allem, weil alle Sachen, die ich jemals über das Filmemachen gelernt habe und über Skripte schreiben und so, wird hier so ein bisschen einfach ignoriert. Aber nicht mal lustig ignoriert. Es ist ja kein Anti-Film oder eine irgendwie Anti-irgendwas. Es ist einfach langweilig.
Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Aber gerade in dieser Nicht-Filmschulhaftigkeit überrascht mich dann der Filmmacher doch manchmal und ich finde manche Sachen spannend.
Was fandest du denn spannend?
Ich finde manche visuelle Einfälle, finde ich, toll. Ich finde gewisse, wenn es so krass hyperaktiv wird, ich kann es nicht anders beschreiben als hyperaktiv, ich weiß, es ist jetzt nicht so super spezifisch, beispielsweise die Szene, wo die beiden Clowns auftreten, wenn als es so ein Cage ist, also zur Erklärung, man muss ja auch immer an die Hörer mitdenken. Also die gehen in so ein Zirkuszelt rein.
Du redest jetzt gerade von Psychohead.
Von Psychohead.
Das sind die zweiten. Genau. Zu diesem Zeitpunkt sind noch 4 Überlebende übrig.
Genau, und dann gehen unsere 4 Überlebenden, gehen in so ein Zirkuszelt und da liegt eine Sexpuppe irgendwie auf dem Boden und dann nehmen sie von der Sexpuppe diese Gummilage ab und merken, aber das ist eine echte Frau irgendwie. Und dann gehen in diesem Zirkuszelt irgendwie auch so Gatter runter und alle schreien sich gegenseitig an und da liegt immer noch irgendwie diese nackte Frau, die da so festgenagelt ist und diese Clowns kommen irgendwie aus so Heuballen rausgesprungen mit Kettensägen so. Das ist so krass alles auf 150 gedreht. Das ist jetzt, also ich bin nicht emotional oder ich bin nicht mal richtig klassisch gespannt, so, oh, wie werden sie da rauskommen? Aber irgendwie ballert das aus allen Zylindern, das mache ich mit hyperaktiv, und dann hat das irgendwie so einen merkwürdigen Sog für mich. Das ist so in dem Sinne, das ist so hässlich und so laut und so schrill. What happened?
Nee, ich will mal wieder ein bisschen Licht hier reinlassen.
Okay, raus aus dem Horrorfilm-Modus. So. Dass ich das zumindest faszinierend finde, was da gerade passiert und wie das wohl gemacht sein muss und mit welcher Vision oder was er uns sagen will. Ich denke da halt echt oft drüber nach. Und dann ganz klar, obwohl das gen Ende hin ein bisschen unkreativer wurde, finde ich sein Charakterdesign, ich glaube, das ist auch das, woran er mit am meisten Spaß hat, an Charakter und an Setdesign so. Ich würde mich echt gerne mit ihm unterhalten, ich behaupte das aber mal so wagemutige Sachen. Ich finde auf jeden Fall sein Charakter und sein Setdesign auch gut. Fand ich schon bei Hier Haus der 1000 Leichen, super. Und hier auch.
Also, das habe ich ja auch irgendwann in der Mitte des Filmes gesagt, dass ich das Set-Design so geil finde. Ich finde auch sein Set-Design, seine Charaktere finde ich ehrlich gesagt ein bisschen abgedroschen. Aber
Charakterdesign.
Ich mein, ja, aber die sind auch abgedroschen, ganz ehrlich. Also das habe ich schon alles 80.000 Mal genau in dieser Form gesehen. Und das finde ich langweilig. Also ich fand sogar noch bei dem anderen Film, bei Haus der 1000 Leichen, hatten sie zumindest diesen komischen, sehr großen, entstellten Mann irgendwie. Ja. Und diesen, diese Rednecky, keine, diesen komischen Spin. Die waren auch schon so ein bisschen komisch barock. Also die hatten auch so Clowns Sachen und sahen manchmal so weird aus und so, aber da fand ich die noch interessanter. Bei diesem Film war es wirklich einfach so, da ist Harley Quinn, da ist der Joker, da sind zwei Clowns mit Kettensägen, da ist ein Hitler. Ich weiß nicht, was daran jetzt Kostümdesign technisch oder Charakterdesign technisch so mega interessant sein soll, aber ist ja auch egal. Okay. Es ist ja deine Meinung und das ist ja auch okay so.
Das sind ja auch ganz klar Referenzen. So. Es ging nicht darauf, wegen einen Charakter gebaut, den man so noch nicht gesehen hat, sondern das sind Referenzen. Ne? Auch hier der kleine Hispanic Hitler. Auch in Exploitation-Filmen von damals war es oft von wegen, dass es Hitlers Klon ist oder Hitlers Nachkommen. Oder es gab schon auch so eine Hitler-Exploitation. Jetzt habe ich gerade Sprachschwierigkeiten. Aber wenn man sowas in dieser Tradition macht und dann sieht er halt auch... Ich finde, die sehen cool aus.
Ich finde, die sehen nicht cool aus.
Okay, ja, das ist...
Ich finde, die sehen gewollt und nicht gekonnt aus. Den einzigen Charakter, den ich wirklich interessant fand, war bei...
Ich brauche
wieder meine komische Liste von Namen. Deathhead... bei der Gruppe Deathhead, wo diese kleine Harley Quinn und dieser sehr große in dem Tütü war.
Yeah.
Der große in dem Tütü, den fand ich interessant. Der war auch noch irgendwie deutsch.
Ja. Das gespielt von Thorsten Voges, der, wenn man sich ein bisschen mit Horrorfilmen und so auskennt, beziehungsweise auch mit schlechten Actionfilmen, spielt er auch mit. Der muss irgendwann nach L.A. gezogen sein und der wird immer gecastet als bisschen creepy Deutscher. Der auch so drei deutsche Sätze sagt. Seine Rollen sind nie groß, der spielt aber bei ganz vielen von so einem Genrefilmen mit.
Ja.
Thorsten Voges.
Ja.
Hat auch beim ganz schlechten Adam Sandler-Film übrigens mitgespielt, aber das ist ja ein anderes
Genre. Hey, zumindest kann er sagen, er hat mal bei dem Adam Sandler-Film
gespielt. Wenn das irgendwie deine Ecke ist, von wegen, dass du absurd groß bist, deswegen wirst du gecastet und dann bist du auch noch deutsch, dann sagen natürlich die Regisseure, okay, dann sag doch noch irgendwie, verdammt oder scheiße, so, ist witzig, ist ein großer, unbeholfener Deutscher. So.
In diesem Film hat er vor allem das F-Wort sehr oft gesagt.
Ja.
Ich darf das F-Wort nicht sagen, weil ansonsten schlägt mich meine Mutter. Aber. Ja.
Also, ich glaube auch, dass. Das würde ich mich gerne mit Thorsten Voges unterhalten. Vielleicht kann man ja irgendwann mal ihn einfach bei Instagram anschreiben und sagen: Kannst du mir das alles erklären? Vielleicht will er ja mal. Es wird noch nie ein Podcast über Thorsten Voges gemacht, glaube ich. Vielleicht mache ich das. Ob Rob Zombie quasi geschrieben hat, das C-Wort im Englischen und ihm die Texte gegeben hat und gemeint hat: Kannst du das bitte auf Deutsch sagen? Oder ob Thorsten sich den Style angeguckt hat und dass sie alle mal fluchen und die sind alle sexistisch und rassistisch hoch 12.
Ja.
Und dass er dann quasi geadlibbt hat.
Ja.
Weil ich habe gerade eben noch gelesen, dass zum Beispiel die Idee Hänschen klein zu singen, also der singt Hänschen klein als Charakter, die kam wohl angeblich von ihm. Aber ist ja klar, wie soll Rob Zombie Hänschen klein kennen?
Ja, kennt er so. Nicht.
Und ob denn Thorsten wirklich zu Rob gegangen ist und gemeint hat, du, ich sing dir mal ein deutsches Volkslied einfach.
Aber weißt du, was ich traurig fand bei dem Hänschen-Kleinen-Lied?
Nein.
Ich fand es traurig, das hat mich wirklich ein bisschen gestört. Er hatte ja seine Harlequin dabei, ne?
Ja.
Und an sich fand ich die Idee ganz nice, Hänschen-Klein zu singen, weil das ja auch so vom Text her ging allein in die weite Welt hinein. Das hat ja auch irgendwie was Gruseliges, wenn du in so einem komischen Horror-Szenario drin bist. Aber sie hat ja nicht immer den nächsten Text gesagt, sondern immer nur seinen Text wiederholt.
Und ich glaube, das kommt daher, dass sie dann irgendwie echt krass improvisiert haben, gemeint haben, kannst du ein bisschen was nachsingen?
Ja, ich weiß. Nur mich stört das automatisch krass, weil ich mir denke, so wie viel cooler wäre es gewesen, hätte er was vorgesungen und sie singt das so weiter und sie springen so durch die Gegend, so richtig wie so eine Hänschen-Klein-Hommage irgendwie. Ja. Aber na gut, ich meine, hey, zumindest kam Hänschen-Klein drin vor. Nein, was ich sagen wollte, du hast mich meinen Punkt nicht ganz zu Ende...
Oh, pardon.
Alles gut. Alles gut, ich weiß ja, wie das ist, wenn man in eine andere Richtung gelenkt wird. Das, was ich sagen wollte, ist, ich finde, das hätte sein geil, aber dadurch, dass das fast nur nahe sind, fast nur nahe Einstellung, also wirklich fast, also jede Szene, es gibt nicht mal Establishers, es gibt nicht mal sowas.
Mhm.
Es sind wirklich alles sehr nahe, alles aufs Gesicht, auf die Lippen, auf die Augen, auf die Hände, auf die, so nicht mal unbedingt. Die meiste Zeit wirklich aufs Gesicht.
Ja.
Sieht man nichts vom Set-Design oder nur winzig kleine Bruchstücke davon. Und ich finde das schade, weil ich vor allem dieses Set-Design so geil finde, nur durch diese Desorientierung, durch diese sehr, sehr schnellen, sehr nahen irgendwie Aufnahmen, bekomme ich davon aber kaum was mit.
Ja.
Und das finde ich einfach schade, weil ich glaube, würde Rob Zombie als Filmemacher, ich meine, guck mal, jeder Mensch kann Stil haben und das ist sein Stil. Mhm. Und das ist gut so. Man muss dazu aber auch sagen, jeder Mensch, der einen gewissen Stil hat, hat ja trotzdem irgendwie Arten und Weisen, seinen Stil zu verbessern.
Ja.
Und er versucht ab und zu, und das sehe ich an der Art und Weise, wie die Szenen aufgebaut sind, er versucht manchmal solche Sachen wie Gruseln zu erzeugen oder Spannung zu erzeugen. Er versucht es, er kriegt es nur nicht hin, weil er nie atmet. Er lässt nie etwas atmen. Und wenn er es atmen lässt, dann lässt er es zu lang atmen. Also,
das verstehe ich.
Ja, und deswegen, ich finde es halt schade. Ich finde es wirklich schade, weil ich glaube, er ist ein sehr kreativer Kopf und ich kann komplett verstehen, warum Leute diese Filme mögen. Ich kann das verstehen. Ist jetzt nicht mein Schlag von Film, aber ich kann ja trotzdem sehen, dass es zumindest in der Art, in dem Genre, in dem es sich befindet, relativ kreativ ist.
Ja, also ich kann mir tatsächlich nur erklären, dass man diese Filme so gerne hat. Ich meine, vielleicht ist es auch das, worauf du hinaus willst, wenn man Fan des Filmes ist, weil man versteht, wo er herkommt. Also wenn du schon so selber so ein krasser Splatter-Slasher-Exploitation-Fan bist, dass hier dir ein relativ moderner Filmemacher versichert, ich bin einer von dir. Weil sonst kann ich mir teilweise vom Storytelling nicht erklären, wo seine Qualitäten sind, weil dafür ist mir der Storybogen zu egal. Ich finde es ja sehr bezeichnend, dass wir schon wieder das vermeintlich coole Monster am Anfang sehen. Und das ist toll, toll, toll inszeniert. Wirklich toll inszeniert, by the way. Das ist seine filmisch stärkste Szene, finde ich. Und dann erst die Charaktere treffen, mit denen wir durch den Film durch sollen. Diese Szene ist furchtbar inszeniert. Die reden merkwürdig, die Kamera weiß gar nicht, wo sie hinschießen soll. Die fahren sich gegenseitig über die Lippen und sagen auch so total unsympathischen Quark.
Ich glaube, das Problem an der Szene ist halt auch, ich meine, wodurch erzeugt man bei einem Menschen das Gefühl von Hast? Das will er ja ganz, ganz oft. Er will Hast, er will Durcheinander. Er will so ein richtiges Tabula Rasa irgendwann. So eine, weiß ich nicht, so hoch auf dem Verwirrungsbogen, wie man nur so kommen kann. Das Problem daran ist, du brauchst ja davor irgendwie etwas, womit man als Zuschauer das als Gegensatz sehen kann. Hey, das ist hier gerade die ruhige Szene. Guck mal, wie sie sich ruhig und sie können ja auch in komischen Phrasen sprechen. Ich meine, wenn man sich Tarantinos Filme anguckt, die reden ja auch die ganze Zeit in irgendwelchen Phrasen und sind dabei komischerweise sehr echt. Sehr, sehr echt. Du glaubst, dass irgendwo in irgendeiner Dimension das die Realität ist. So. Aber die reden in irgendwelchen Phrasen, irgendeinem hochgestochenen Kram, gleichzeitig aber in dieser...
Ich glaube, wir kriegen einen Teller.
Kannst
wir
du mal aufstehen? Kurz
pausieren. Ja. Geil, Teller, endlich nicht mehr aus dem Topf
ich
direkt essen.
Ich habe zwei Stück zertrümmert, deswegen brauchen wir neue.
Apropos geil, um mal vielleicht wieder auf die Handlung zu kommen. Mich stört es halt wahnsinnig, dass diese Charaktere, und ich kann verstehen, dass da so eine komische Künstlichkeit, oder ich vermute, dass es so eine komische Künstlichkeit reinbringen soll, dass die so merkwürdig irgendwas zwischen horny und pubertär sind. Also wie oft sagen die Licky Licky Sucky Sucky und irgendwie die Schwarzen reden dauernd, dass sie schwarze Mamba, was weiß ich, was rausholen. Also wenn du weißt, was ich meine, das finde ich total befremd, finde ich total komisch und irgendwie, dass die da alle hinter der Tankstelle ficken wollen oder halt nicht. Was heißt ich finde, klar, ist ein Exploitation-Film und der ist ja auch hypersexualisiert und da bei der Elite laufen nackige, rothaarige Damen rum und sowas, das ist okay, aber wenn die Charaktere, die ja eigentlich in diese Exploitation mit hineingezogen sind, schon vorher so super merkwürdig waren, dass ich nicht weiß, sind das Schausteller oder Prostituierte?
Das ist
so.
Das Problem, genau das ist ja das Problem. Er hat keinen Kontrast in seinen Filmen. Dadurch ist alles super platt.
Ja.
Also, weil irgendwie auch unsere Protagonisten sind alles so weird, also die sind ja nicht irgendwie ruhiger als die anderen oder sonst, sogar vor allem diese Bourgeoisie-Menschen sind sogar noch gediegener als sie es sind.
Ja.
Was natürlich auch ein stilistisches Ding sein kann, aber wirklich gediegen sind die halt auch nicht. Das ist irgendwie alles einfach scheiße. Keine Ahnung, ich finde wirklich, er muss, wenn er aus dieser sehr engen Nische rauskommen will, sogar wenn er in dieser Nische drin bleiben will, sogar dann, sollte er sich von anderen Filmen aus dem Slasher-Genre zumindest einmal diesen Spannungsbogen irgendwie sich mal näher angucken. Wie baut man Spannung auf? Wie funktionieren Emotionen? Wie macht man das? Weil bei ihm ist es wirklich einfach so. Es ist ja keine Hast, die irgendwie sehr gewollt und gut inszeniert ist, wie zum Beispiel in Uncut Gems. Weil Uncut Gems zum Beispiel ein Film von komischerweise Adam Sandler.
Nein, nicht von Adam Sandler, aber mit.
Ja, also mit Adam Sandler. Das ist ja auch die ganze, da bist du ja auch die ganze Zeit auf 180.
Mhm.
Aber sogar da finden die ja so kurze Momente, wo die Kamera ein bisschen stehen bleibt. Nicht, dass man Atem holt, sondern die Kamera bleibt immer in sehr spannenden Momenten kurz auf irgendeinem Gesicht steht oder sonst was. Einfach, damit man diesen Kontrast spürt. Weil du kannst nicht eine Emotion aus nichts holen. Du musst immer irgendwo einen Anfangspunkt haben. Und von da aus baut man ja auf. Das andere Problem an seinem Film, finde ich auch, ist dieses, da muss ich leider schon wieder Save the Cat.
Okay, gerne, wenn das dein Lieblingsbuch zum Zitieren ist, dann
zitiere. Es ist nicht mein Lieblingsbuch. Ich finde auch Story, das Buch, ziemlich gut. Und leider Gottes sind das die einzigen zwei Bücher, die ich jetzt in letzter Zeit darüber gelesen habe. Aber er meint, dass ein Film, der ein Bösewicht hat, egal was es ist, der Bösewicht muss in jeder Etappe des Films eine Steigerung haben. Es muss immer weiter nach oben gehen. Weil ansonsten ist ja sozusagen dieser Endboss-Moment, den man in vielen Filmen ja hat. Sonst gibt es den ja nicht. Aber den muss es geben. Das Überleben wird immer schwieriger für unsere Protagonisten.
Ja.
Das macht diese Spannung aus. Du bist so, oh nein, oh mein Gott, nicht das schon wieder.
Ja.
Bestes Beispiel ist jetzt The Boys zum Beispiel, finde ich. Wo die wirklich es geschafft haben, innerhalb dieser Seasons jedes Mal einen draufzusetzen. So dass man als Zuschauer sich denkt, so, oh mein Gott, nein. So, wie, die haben das da doch gerade überlebt. Wie sollen sie denn das da schaffen? So dass man immer das Gefühl hat, sie kommen so gerade noch am Tod vorbei. Mhm. Und ich finde, das ist bei Slasher-Filmen, also, das ist so das Hauptding irgendwie. Das ist eins so dieser Hauptdinge. Dass die Protagonisten immer gerade so am Tod vorbeikommen. Sie schlittern gerade so vorbei. Und ich meine sogar Halloween, den Film, den wir letztens irgendwie gesehen haben, sogar da wird, obwohl er ja immer relativ gleich bleibt, ne? Also er ändert ja nie sein Tempo, er ist immer so dieses langsame kommende Doom.
Ja.
Sogar da war das ja so, dass rein von den Situationen her wurde das immer enger und schlimmer. weil sie endeten in einem vollgetrackten Haus, wo...
Es war schon von daher spannend, und du hast recht, von wegen, weil es von Stadt...
Ja.
Immer enger, immer, also es enger, wurde ja immer, örtlich immer enger.
Immer weiter ins Nirgendwo, ins Engere, ins Privat, ins Anonymere,
ja.
Da, wo man keine Hilfe mehr holen kann, nix. So.
Und dann natürlich das sehr Schlaue auch, dass es eine doppelte Schlaufe war, ne? Also, dass Jamie Lee Curtis ja auch auf Michael gewartet hat und Michael auf... Also,
ja, genau.
Das ist darauf teilweise
haben wir,
ein schlauer
darauf
Film.
Haben wir so oder so ja schon gewartet. Das ja. heißt, dieser Endboss-Moment kommt. Du weißt, dass sie irgendwann ihm gegenüberstehen muss.
Nicht nur wir Zuschauer warten ja drauf, sondern auch die Charaktere warten
ja,
aufeinander.
Ja, auch die Charaktere. Ja. Also das ist wirklich sehr, sehr gewitzt und gut gemacht.
Ja.
Und ich finde, dieser Film hat 0% sowas. Weil erstens, also wir wissen schon, okay, Doomhead gibt's, der wird irgendwann gegen die antreten. 100%.
Weil wir den im Intro gesehen haben.
Aber es ist wirklich so, als ob Doomhead einfach vergessen wird für die erste Stunde des Films.
Ich möchte Doomhead nicht vergessen, weil ich wollte tatsächlich, das habe ich mir in meinem Kopf als Memo gemacht, tatsächlich über sowohl den Schauspieler als auch die Figur reden und die Ikonografie der Figur reden. Wir haben ihn auch groß auf dem Poster. Er ist so unser Breakout-Monster. Isn't he? Er ist der Selling Point.
Ja. Zumindest auf dem Poster da.
Ui, ja.
Also auch im
auch
Film.
Von der Zin-
ja. Ich meine, von der ersten Szene halt.
Ja.
Ja.
Und ist ja auch das einzige Monster, was dennoch nicht besiegt wird in dem Sinne und so. Hast du zudem irgendwelche Gedanken, entweder zu dem Darsteller, zum Design, zum wie der angelegt, wie der erzählt ist? Ich lasse dich erstmal mal ramblen und dann ramble ich in altbekannter Fashion.
Naja, also ich finde...
Ist Doomhead interessant? Wir können erstmal so anfangen.
Okay, ist Doomhead interessant? Ich glaube, Doomhead wäre interessant, wenn nicht dieser ganze Film so mega wirr und voll mit den Symbolen von Sexualität und Gewalt wäre. Ich glaube, wäre der Film weniger voll mit Sexualität und Gewalt und da kommt dieser Typ, der ernsthaft in seiner Szene als... Er ist mitten im Kuitus und... da merkt man auch sofort so, Gewalt ist ihm sogar noch wichtiger als das, ne? Weil er ja sofort aufhört, wenn er den Anruf bekommt. Und dann geht er und macht sich selbst fertig, indem er sich dieses Clown-Make-up drauf macht und verprügelt sich ja selber so. Und hypt sich auch irgendwie so ein bisschen hoch. Und ich glaube, diese Szene wäre so viel gruseliger, weil man dann denkt so, oh mein Gott, so, nein, so, wie sollen unsere Protagonisten das denn erleben? Nur leider sind alle Leute, die davor da waren, ziemlich identisch mit dem Gewaltlevel oder Verrücktheitslevel, wie er es ist. Es gibt keine Steigerung. Ich finde ihn am Anfang viel gruseliger, weil er dann noch so eine gewisse Rationalität mit drin hat. So, er erzählt so, ja, ich bin nun mal einfach der Beste in diesem Job. Es ist halt einfach so, er hat so eine Klarheit. So eine sehr sehr zielgerichtet irgendwie, im Gegensatz zu den anderen. Aber dann, wenn er dann eingeführt wird ab der Mitte des Films, ne? Dann verliert er das ja irgendwie wieder so ein bisschen. Weil er halt so doch irgendwie verrückt ist. Aber das finde ich halt schade, weil er... Ich dachte mir, als ich ihn am Anfang des Filmes gesehen habe, dachte ich so, okay, er ist so der rationale Serienmörder. Er ist so der, der manipulativ ist und irgendwie ein bisschen so smart irgendwie. Aber dann verliert der Film das irgendwie wieder. Weil davor hatte ich Angst. Ich hatte Angst davor, was ist, wenn dieser sehr ruhige Mann auf einmal in den Terror irgendwie so eine gruselige Ruhe reinbringt. Wie gruselig wäre das denn? Weil wir sind jetzt die ganze Zeit auf... Ich dachte, der Film läuft darauf hinaus.
Ja.
Aber
ich finde, du sagst was Schönes mit dieser Konzentriertheit. Das würde ich komplett unterschreiben, weil alle anderen Serienmörder, und das ist okay, das ist nämlich auch ein Trope, die sind manchmal blöde.
Ja.
Also auch wirklich auch unvernünftig blöd, dass sie da irgendwelche Leute anritzen und dann wieder zurückrennen, also wegrennen quasi, um mit den Katz und Maus zu spielen, anstatt endlich mal das Geschäft zu erledigen. Oder die sind zu verspielt und das rächt sich dann, weil die halt doof sind so. Also
Ja.
sowohl diese, eigentlich sind alle doof, tatsächlich, außer Doomhead.
Ja, zumindest glaubt man das.
Jein. Also der ist ja in dem Sinne auch nicht doof, von wegen, der macht ja auch mit den anderen, mit den Überlebenden des Films relativ schnell. Der fertigt die schnell ab. Der rennt nicht durch die Gegend und sagt, hallo, wo seid ihr? Und boxt sie kurz und verschwindet dann wieder und beschimpft die ganze Zeit oder sonst was. Diesen ganzen Eiertanz macht er ja nicht mit.
Ja, außer ganz am Ende. Da Eier tanzt er ja schon
Ja,
ziemlich.
genau, das ist ja dann irgendwie sein Downfall, dass er dann irgendwie für Last Girl Standing, dass er mit der dann doch rumspielt, bis dann so ein Alarm kommt, der das Spiel unterbricht sozusagen. Richtig? Meinst du
Ja.
das? Ja, das ist off Character. Ich fand trotzdem, dass vielleicht, Mutmaßung 5000, hatte Rob Zombie so drei, vier coole Szenen mit diesem Doomhead im Kopf. Wie die Intro-Szene, die ich wirklich gut finde, die Heidewitzka finde ich gut. Und auch diese Schminkszene und so, wo er sich aufhypt, weil die haben eine klare Bildsprache, die sind nicht ganz so wild und verwackelt irgendwie, die sehen toll aus. Irgendwie wie die Farbe da von seiner Nase abblättert in super duper HD. Vielleicht hätte man das auf den konzentrieren müssen und nicht da so ein Zirkus des Horrors draus
Ja,
machen.
ich verstehe es halt auch einfach nicht, warum man nicht gesagt hat, und das hast du ja auch irgendwann am Anfang gesagt, warum lassen wir die nicht alle gleichzeitig los?
Oder so, ja, ob das spannend
Vor
gewesen wäre.
allem, was ich auch irgendwie spannend gefunden hätte, wenn das Spiel so ein bisschen anders aufgebaut wäre. Dass man sagt so, oh, all diese Leute werden jetzt entlassen. So, alle raus mit euch. Je nachdem, welcher von diesen Freecat, Deathhead oder sonst was die meisten tötet,
Ja.
der gewinnt irgendwie was. Der hat irgendwas gewonnen. So. Weil es wäre halt auch interessant zu sehen, dass unser Doomhead zum Beispiel rumrennt und irgendjemand so ist, wie du es gesagt hast, zu spielerhaft und schlitzt jemanden so ein bisschen an und dreht sich um und will wieder wegrennen und so. Und Doomhead geht halt hin und tötet den. Sozusagen, keine Ahnung, Deathhead oder so,
Du
tötet
meinst,
den
wenn die
halt.
Killer auch gegeneinander gehen?
Ja, würde die halt töten, einfach nur damit er noch mehr Kills hat.
Ja.
Und dann fühlt man sich auf einmal so wie in so einem furchtbaren Spiel, wo man die Wahl hat zwischen ziemlich furchtbar und schrecklich. Weißt du? Weil
Das ist ein
entweder du
gutes
bist.
Improvement,
Ja.
finde ich interessant vom Konzept.
Also, weil das fände ich halt viel interessanter, weil so ist das irgendwie so. Jetzt kommt Flamly, der kann Feuer. Und jetzt kommt Gyarados. Und der schreit ganz laut.
Ist Gyarados nicht auch Feuer-Pokémon? Hast du nicht jetzt einfach Pokémons genannt?
Ja, Pokémon.
Okay.
Und ganz am Ende kommt Mewtwo und ratzt die alle weg oder so, sondern mach's irgendwie interessant. Vor allem diese Toilettenszene, oh mein Gott, ist doch richtig schlimm. Wo Shirley Moon Zombie zuerst, das ist bei dem allerersten Mörder Freecat, auf irgendeiner Toilette sitzt und wir sehen halt seine kleinen Füßchen unter dem Toilettentürschlitz.
Ja.
Und man weiß jetzt schon, okay, impending doom, yo. Und dann kommt er und guckt sie an und verschwindet einfach wieder. Und man sitzt da und ist so, yo, kann mal was passieren? Sie guckt die ganze Zeit so, nicht mal angegruselt, ich weiß auch nicht, also schon angegruselt, aber halt auch irgendwie nicht so richtig. Und da sind diese komischen Sticker auf der Tür, wo so Leichen drauf sind und man denkt sich so, wie kommt's, dass dieses Spiel so lange überlebt hat? Wenn ihr so die dümmsten Mörder der Welt habt.
Die dümmsten Mörder der Welt. Ja, vielleicht konnte auch diese Szene, ich weiß, das sollte so eine typische klaustrophobische Szene sein, irgendwie.
Ja, aber komischerweise hat die am meisten Wide-Shots von dem ganzen Ding. Und am meisten ist, also, das war ja wirklich da, so, da hat man sie mal von oben gesehen und so. Also, ich weiß nicht, ich finde halt, Rob Zombie sollte nochmal irgendwie eine Filmschule besuchen gehen. Nein,
ja,
nein, ich meine
kann
das
ja auch
positiv.
Sherry Moon das nicht.
Ich meine das wirklich positiv. Ich meine das nicht böse. Ich meine das nicht im Sinne von, Rob Zombie lernt man erstmal, wie man Filme macht. Sondern ich meine halt wirklich, würde er diese Kreativität, die er in diesem Film drin hat, aufwerten können oder besser verarbeiten können, um besser auch seine eigenen Vorstellungen darstellen zu können und mitteilen zu können, dann würde er, glaube ich, richtig, richtig gute Filme machen, die auch kein Nischenprodukt mehr wären. Sie wären, weil sie sind so kreativ, dass ich glaube, jeder, der Splatter-Filme mag, das total cool finden würde. Dann würde er eher so Texas Chainsaw Massacre-Filme, aber ein bisschen abgedreht machen. So ein bisschen so, alles ist ein bisschen Karneval. Und das finde ich total interessant, nur er kann keine gute Bildsprache. Er kann das nicht. Er kann es einfach nicht.
Yes. Ich wollte gerade total gut mir eine Brücke bauen, alles gut. Zu Sherry Moon Zombie. Erstens, ich finde es toll, die haben irgendwie gefühlt einen Traumjob irgendwie als Pärchen. Genau die Genrefilme zu drehen, wo man Bock drauf hat und sich aus dem LA-Studiosystem rausgehoben. Die wohnen auch irgendwo, wie man so schön sagt, im Herzen Amerikas. Die wohnen nicht mehr in LA und die machen halt so. Das ist toll, das gönne ich denen. Und dass ein Showbiz eine Ehe hält, gönne ich denen auch. Sherry Moon Zombie ist trotzdem kein Lied. Material.
Nein. Aber ich fand sie in diesem Film besser als in dem ersten.
Ja?
Ja, ich fand sie hier, also nicht gut, aber besser.
Woran liegt das? Weil ich glaube, ich fand sie in einem anderen besser als hier.
Naja, ich glaube, du konntest besser akzeptieren, dass sie schlecht spielt, weil sie irgendwie so einen verrückten Charakter spielt, die so mega hoch redet. Und
ja.
Damit konnte sie, glaube ich, auch relativ viel so überspielen. Ich fand sie in diesem einfach rein von der Schauspieltechnik besser. Weil in dem letzten hat sie so alles so weggelabert irgendwie. Und hier hat sie zumindest ab und zu mal so eine Pause gemacht. Ab und zu mal wirklich gedacht, was sie gesagt hat. Ich glaube, das tut ihr als Schauspielübung ganz gut, dass sie keinen zu abgedrehten Charakter spielt. Das einzige Problem ist natürlich, dass die Story-Arc ihres Charakters in diesem Film... Also, was zum Teufel ist das denn bitte?
Die hat ja keine Story-Arc,
ja, sie geht von irgendwie leicht dominanter Zirkusfrau, die so ein bisschen verspielt ist, plötzlich auf super badass, hard ass, tötet alles, in so 0,6 Sekunden. Und man bemerkt diesen Wandel weder, noch sieht man den, noch spielt sie ihn sonderlich gut.
Ja, und
Ich bin so fies zu diesem Film. Ich will gar nicht so fies klingen.
Was ich wirklich an also auch an der Figur hasse, ist auch da wieder diese merkwürdige Geilheit und Körperlichkeit und dieser, weil sie immer so gut gelaunt ist, tanzt sie irgendwie so ganz viel oder ich weiß nicht, die macht Sachen mit ihrem Körper, die ich überhaupt nicht mag. Also manche spielen dann mit Körper, manche spielen eher sie. Ich mag es einfach nicht so. Ich mag sie nicht beim Bewegen. Nicht, weil sie irgendwie eine hässliche Frau ist, ganz das Gegenteil. Aber irgendwie, ich gucke einfach nicht gerne zu. Es ist sorry. Beim anderen Ding konnte ich das wahrscheinlich noch irgendwie verknusen, weil sie ja eh in so einer Cartoon-Familie eigentlich gestanden hat.
Ja,
diese Mörderfamilie ist halt sind Cartoon-Figuren für mich.
Ich glaube, sie sieht sich immer zu sehr selber von außen. Sie spielt gar nicht richtig.
Ist das ein Ding?
Ja.
Also ist das ein Ding von wegen, dass sie sich jetzt gewahr ist, dass jetzt gerade ihr Arsch gefilmt wird und deswegen kann sie nicht wirklich...
Deswegen kann sie nicht wirklich gut spielen. Ich glaube, das ist
deswegen kann sie nicht wirklich gut mit dem Arsch spielen, weil der Arsch ist klar, dass...
Nein, weil... Guck mal. Das ist ja auch so das, was man Ich bin jetzt keine tolle Schauspielerin, okay? Und ich bewerte das jetzt auch nicht aus einer Sicht von, ich bin so viel besser als sie und deswegen sage ich das. Nein, das tue ich nicht.
Zum Hintergrund, du hast eine Schauspielausbildung genossen.
Genau. Für 3 Jahre. Und ich bin keine sonderlich gute Schauspielerin.
Das ist nicht wahr, aber okay.
Zumindest, ich kenne die Theorie. Ich weiß, wie es theoretisch gemacht werden sollte. Okay. Und ich finde, die Theorie sieht man auch immer, weil das ist ja auch immer diese große Frage, was unterscheidet einen guten Schauspieler von einem schlechten? So, ja. Weil jeder kann Text sagen. Das Ding bei ihr ist wirklich, und das ist höchst problematisch, und das machen viele Schauspieler, und das ist wirklich gefährlich, ist, sie guckt die ganze Zeit auf ihre Wirkung. Und wenn man als Schauspieler nicht einmal kurz sozusagen, weil die besten Schauspieler sind die, die in ihrem Kopf einen inneren Monolog haben und sich schon, also natürlich, alle Schauspieler wissen, dass sie gerade gefilmt werden. Das ist nicht so, als ob du das nicht weißt. Aber zumindest versuchst wirklich in dieser Szene dich gerade drin zu befinden. Zumindest darauf zu achten, wie würde sich meine Figur jetzt gerade wirklich fühlen und versuchen, sich da irgendwie reinzufühlen. Deswegen machen ja auch so viele Schauspieler Method Acting und so viele verknüpfen die Emotionen der Charaktere mit ihren eigenen und pipapo, bla bla bla. Und das, was sie tut, ist, jetzt gerade in dieser Szene passiert das und das. Also sollte mein Charakter theoretisch jetzt das und das und das machen. Und das ist furchtbar anzusehen, weil dir halt immer gewahr wird als Zuschauer, dass ihr gewahr ist, dass sie gerade von dir angeguckt wird. Das ist das Problematische. Sie guckt auf ihre Wirkung und nicht auf ihr Gefühl.
Verstehe ich. Das heißt...
Kann ich das gut erklären? Ich weiß.
Nee, ich verstehe das schon. Also ich würde das mal in eine Theorie packen. So, das heißt, wenn sie... es gibt so eine Szene, die, und das war fast das Furchtbarste, das konnte ich fast nicht aushalten. Da geilt sie so ein bisschen so ein Opa an.
Ja.
So, und ihr ist quasi so gewahr, dass sie gerade eine überspitzte Sexualisierung spielen muss. Dass sie das... dass sie da noch doller dreht an den Zeiger, so, und dann werden all ihre Bewegungen, dass sie sich an den Typen so rangrindet und ihm auch irgendwie in den Schritt packt und sowas, das wird dann hoch 1000 stilisiert. Und dann ist es für mich unangenehm.
Ich glaube tatsächlich, man könnte sogar mit diesem Anpacken des Phallus etc. etc., das könnte man schon richtig spielen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch annehmen würdest, nur das Problematische...
Es geht mir nicht darum, dass er die festen alten Mann an, sondern es geht eher darum, das ganze Ding, wie sie sich da bewegt hat.
Und sie ist halt wie, sie ist halt wie so eine leere Hülle, so eine Marionette, die bestimmte Bewegungsabläufe macht, aber du siehst von außen schon, dass sie es nicht wirklich denkt. Weißt du? Also...
Sie denkt nicht von wegen, ich möchte jetzt diesen alten Mann angeilen, sondern die denkt von wegen, ich möchte auf eine besonders überspitzte Art meine Hüfte gen Kamera drücken.
Nein, guck mal, würde sie das richtig spielen, dann würde sie sich denken so, weil man muss sich da immer fragen so, was würde ein Charakter jetzt gerade aus dieser Angeilung kriegen? So, und dann müsste man irgendwie spüren, dass sie es irgendwie geil findet, wenn sie irgendwelche Leute so angeilt. Und wenn sie sich sozusagen selber da drauf so ein bisschen, die sagt die ganze Zeit geil, aber selber so ein bisschen angeilen würde. Weißt du, wenn sie denkt so, ey, ich bin so geil, weißt du, ich bin so geil und ich mach das, weil mir das irgendwas gibt. Aber sie macht es fast wie so eine, und das ist jetzt voll beleidigend, weil ganz ehrlich, Burlesque-Tänzer machen das fantastisch. Aber sie macht es fast wie so eine Burlesque-Tänzerin, die sich selbst dabei nicht sexy findet. Sie macht so die Bewegungsabläufe und dann macht sie so und packt ihn in den Schritt und läuft dann so ein bisschen drumrum und zieht ihre Wörter so ein bisschen lang, aber nichts dafür spiegelt sie in ihrem Gefühl wieder.
Ja.
Und natürlich kann jetzt jeder sagen, okay, aber Gefühle kann man nicht sehen, aber Gefühle kann man ziemlich stark sehen. Man kann eigentlich fast immer sehen, was ein Schauspieler währenddessen gedacht hat. Oder also was er denkt.
Ich fand manche Bewegungssachen halt von ihr unmöglich. Ich fand aber auch tatsächlich hier und da die Delivery gar nicht schlecht. Hier und da. Aber ich glaube einfach...
Wie gesagt, ich fand sie in diesem Film besser als
Ich glaube, sie ist halt kein Liebmaterial für mich, aber...
Ich glaube halt, sie... Ich glaube halt auch, dass Rob Zombie aber auch irgendwie kein Mensch ist, der sonderlich einen großen F gibt auf tolle Performances von Leuten, weil der Rest der Schauspielergruppe ist jetzt auch nicht crazy, außer dieser Doomhead, aber ich habe das Gefühl, dass je nachdem, wie gut ein Schauspieler allgemein schon ist, so bleibt er dann halt auch. Du siehst immer das Level an
der kitzelt nicht extra Prozente aus dir raus.
Der kitzelt nichts aus denen raus. Er versucht sie auch nicht aneinander anzugleichen oder so. Also das ist halt einfach alles, die kommen halt mit den Werkzeugen, die sie haben, und die werden genutzt und entweder es läuft gut oder halt nicht. Weil so sieht's halt auch aus.
Bumm.
Ja.
Zack. Du hast gesagt, du willst nicht so fies zu dem Film sein. Dann gebe ich dir jetzt als Rauswerfer noch die folgenden zwei Fragen mit. Was würdest du denn außer Set-Design noch in ein positives Licht drücken, wenn du schon relativierst, weil du möchtest nicht so super fies sein? Und kennst du irgendjemanden in deinem Bekanntenkreis, den du diesen Film zu irgendeiner Stimmung empfehlen würdest? Oder an sich vielleicht auch Rob Zombie. Das hat ja auch so ein bisschen das Rob Zombie-Oberthema. Das muss jetzt hier nicht der gecrowdfundete Low-Budget Back to the Roots-Film sein von ihm.
Was finde ich gut an dem Film? Set-Design haben wir schon besprochen. Ja,
keine alten Baustellen aufmachen.
Nee, finde ich gut. Was finde ich noch gut? Ich mag die Musik. Finde manche Scores sind ganz nice.
Ich auch.
Ja.
Ich mag sowohl die Themes, die sie eingekauft haben, als auch, dass sie da manchmal mit so einer Mischung aus Retro und Synthi rumspielen.
Ja.
Jetzt kann man sagen, das soll in den 70er Jahren spielen, da gehört Synthi nicht rein. Aber ey, es sind ja auch nicht die echten 70er Jahre.
Es funktioniert ja auch einfach irgendwie.
Ja, genau. Also es geht nicht darum, von wegen wirklich 76, das Gefühl von 76 zu machen. Nein, das ist ein Blutmärchen. Und im Blutmärchen dürfen auch Synthi-Klänge manchmal kommen und sowas. Oder Heavy-Metal-Klänge.
Genau. Dann hatte ich ja schon gesagt, dass ich Deathhead Tall Guy ganz cool finde. Den mag ich ganz gerne.
Thorsten Vogt.
Ja,
schreib
genau.
Mich an. Unterhalte dich mit Vogt.
Mir. Wenn Voges. Du das ganz zufällig gerade.
Vielleicht hörst du auch Voges. Ich glaube, du heißt Voges. Vogt heißt du gar nicht. Das wäre echt cool, wenn man sich mal den unterhalten könnte. Was für Perlen der teilweise schon mitgespielt hat. Nur einen deutschen Satz gesagt. Schieß ihn! Und dann wieder raus. Aber immerhin, er war Teil von diesem Film.
Das stimmt.
Du hast nur gesagt, so von wegen, du möchtest nicht zu fies sein, obwohl du ja dann...
Nein, ich will, guck mal, das Problem ist, dass ich ihm nur ein Kompliment geben kann für seine Kreativität. Und das ist halt ein Kompliment. Aber wenn ich natürlich jetzt so einen Film gucke... kann ich ja nicht immer wieder sagen so, und das kostet, und das Set war gut, und das Set war gut, und das Set war gut, das Set-Design war gut. Sondern das ist ja so ein überlegendes Ding. Das Ding ist, ich finde die Filme ja nicht schrecklich, weißt du? Ich finde, sie resonieren sicherlich mit jemandem. Und ich finde es auch ganz interessant, als Mensch, der sich gerne auch so Filme anguckt von Leuten, wo man halt sieht, wo wollten sie damit eigentlich hin und was hat gefehlt oder wo man sieht, was gefällt dem Regisseur in diesem Falle sehr, sehr gut. Ich finde das ganz interessant, sich sowas mal anzugucken, weil es ist auf seine komische Art und Weise sehr roh. Es ist sehr ungeschliffen.
Ja.
Und das kann halt auch erfrischend sein. Ich finde es halt nur schade, dass ich fand... Haus der tausend Leichen. Fand ich aber besser als diesen Film. Ich fand, er war vom Spannungsbogen besser als dieser Film. Das Einzige, was ich bei diesem Film besser fand, ist, er hatte nicht so viele Charaktere, die auf einmal aufgetaucht sind, kurz abgetötet wurden und dann waren sie weg.
Mhm.
Weil das hatte der andere Film schon, wo auf einmal so der ist da und der ist da und hier kommt der und der ist tot und das ist tot. Also der hatte eine geordnetere Struktur, was angeht, okay, wir haben hier 5 Menschen, alle 5 müssen irgendwie weggehen. Man kann es auf seiner Hand zählen, 1, 2, 3, 4, 5, so 4 sind noch übrig, 3 sind noch übrig, Dings.
Du sagst gerade Sachen, die haben gerade bei mir selber zu einer Erleuchtung geführt. Stimmt, du hast recht, die hat eine Haltung. Deswegen finde ich vielleicht Rob Zombie nicht so furchtbar wie andere so.
Ja.
Ich weiß, in welcher Ecke Rob Zombie steht. Und es gibt ja viele Regisseure, wo du nicht mehr genau die Leidenschaft hast. Das sind stabile Handwerker, aber die bringen nicht mehr ihre eigene Handschrift rein.
Genau,
so. Und,
genau.
Und bei Rob Zombie, das ist fast echt wie so ein, jetzt pass auf, das ist ein geflügelter Begriff, wie so ein Autorenkino. Er ist ein Autorenkino des Schmutz-Cinemas. Er ist ein Verwalter des Schmutzes.
Ja.
Und dafür ist er wertvoll irgendwie.
Ja.
Ja, krass.
Und ich find's halt schade. Ich weiß nicht, gibt es sowas wie Regisseuren-Duos?
Die Russo Brothers haben die Avengers-Filme gemacht, aber sind ja auch Brüder. Die
also ich wünschte halt manchmal, dass es nicht so. Also ich verstehe, warum Regisseur immer so eine Person ist. Das kann ich verstehen. Aber ich wünschte, irgendjemand würde ihm jemanden zur Seite legen, der auch im Splatter-Film-Business drin ist, aber um einiges strukturiertere Filme macht. Weil ich glaube, er würde dann unheimlich daraus profitieren, wenn er einfach jemanden an der Hand hätte, der ihm nicht die Kreativität abspricht, aber halt einfach besser strukturiert.
Ja.
Und ich finde halt auch, ich finde wirklich, er sollte gerne die Geschichte schreiben. Er sollte sich für das Writing der Texte jemanden kurz zur Hand nehmen. Und vor allem, er sollte sich einen Kameramann angeln und einen Cutter angeln, die beide so ein bisschen wissen, was sie tun.
Gut, dann gehen wir nicht nur auf 31.
Ja, aber kannst du das nachvollziehen?
Ja, klar.
Ohne, ich will nicht fies klingen. Wie gesagt, ich finde...
Ich habe ein bisschen Angst von der Ästhetik, ne, was ich hübsch finde und was er hübsch findet. Das ist sehr nah beieinander. Auch immer, wenn ich meine kleinen Kameraexperimente mache und so, ne, mit meiner neuen Fuji-Kamera, bin ich tendenziell auch immer ein Stück weit zu nah dran.
Aber das
ich finde
das kein
tendenziell
Problem,
schick.
Er muss es richtig machen.
Na klar, ja, das funktioniert auch nicht und es wird auch irgendwann anstecken. Das sehe ich ja selber so. Ich denke aber nur die Sache, die er da machen will, von wegen diese Nase und da poltert die Farbkruste von ab und so. Das finde ich eigentlich alles wahnsinnig schick. Deswegen würde ich nicht sagen, von wegen, such dir mal einen ordentlichen Kameramann, weil das auch unfair den Kameramann gegenüber ist, sondern vielleicht eine Ästhetik, die nicht so überladen
nein,
ist, weil sie alles haben
das,
möchte.
Das, was ich meine, wenn ich sage, sucht euch mal einen Kameramann, ist einfach, dass ich einfach möchte, dass er sich irgendjemanden holt, der sehr strukturiert arbeitet und weiß, was es für den Zuschauer braucht, damit er die Vision sieht, die Rob Zombie in seinem Kopf sieht.
Okay.
Darum geht's.
Struktur. Apropos Struktur des Podcasts. Kennst du jetzt jemanden, in dem du sagen würdest, ey, guck dir mal Rob Zombie an?
Ja.
Über.
Schon. Ich finde, Filmanfänger und so sollten sich das auf jeden Fall mal reinziehen. Ich finde, weil dieser Film ganz gut zeigt, dass man, obwohl man kaum Struktur drin hat, trotzdem einen Film machen kann, der irgendwie aneckt mit vielen Menschen. Und irgendwie, obwohl er in seiner komischen Banalität sehr viele Regeln einfach überfährt, dass trotzdem... dass die Seele eines Films mehr wert ist als die Struktur eines Films.
Und dann eher 31, also den relativ frischen Rob Zombie, oder dann eher Haus der 1000 Leichen?
Haus der 1000 Leichen.
Da würdest du sagen, das hat einen Mehrwert für entweder Filmfans oder Horrorfans. Von wegen, hey.
Ich finde schon, weil er sich da aber auch ab und zu mal irgendwie noch ein Tickchen mehr was getraut hat. Also ich glaube schon, dass sich hier auch sehr, sehr viel traut. Aber da waren auch irgendwie, weißt du noch, diese crazy Farbeffekte und diese komischen Kameraeinstellungen.
Ja, und diese
so.
Aufgeblasenen Pixel ja, manchmal.
Ja, die aufgeblasenen Pixel. Also er ist da noch so ein bisschen Movie Maker crazy rangegangen. Und ich finde halt einfach, das kann einem Menschen, der vorhat, ins Film reinzugehen, unheimlich gut aufzeigen, dass die Seele eines Films halt unheimlich wichtig ist. Vor allem, wenn man es vergleicht mit Filmen, die strukturtechnisch total in Ordnung sind, ne? Und total aber keine Seele haben. Wie hieß nochmal der eine Film, den wir letztens gesehen haben, wo die wieder auferstehen die ganze Zeit?
Boah.
Wie hieß der nochmal?
Boah. Gute Frage. Keine Ahnung, aber das spricht ja für deine Theorie, dass ich wieder vollkommen vergessen habe, wie der Titel war und
ja, weil Ich glaube, die kennen wir aber auch alle. Das muss ja nicht unbedingt dieses Beispiel sein. Aber es sind diese Filme, die an der Struktur an sich keinen Fehler haben. Sie sind strukturiert bis zum geht nicht mehr. Man versteht jederzeit alles, aber ihnen fehlt Seele. Ihnen fehlt die Kunst dahinter. Ihnen fehlt die Kunst. Sie sind einfach nur wie so ein Ablaufen von irgendwelchen Sachen, die halt im Film drin sein müssen. Aber dafür fehlt ihnen halt der ganze Rest. Und Rob Zombie ist halt der ganze Rest.
Ja. Punkt. Danke. Das war ein schöner Abschluss zu einem Film, wo wir echt noch mehr Inhalt rausgeholt haben, als ich dachte. Schön. Und ich habe selber noch sehr viele Sachen über meine Perspektive zu Rob Zombie gelernt. Ich danke dir erstmal für das Gespräch.
Dankeschön. Du siehst schön. Sehr hübsch aus.
Dankeschön. Wenn ihr auch sehen wollt, wie hübsch ich bin, abonniert mich bei Instagram. Aber es würde mir noch mehr bedeuten, wenn ihr eventuell einen Kommentar oder eine Bewertung meines Podcasts, Let's Talk About Spandex, oder Filme beim Filme zum Dessert einen Kommentar oder eine Bewertung da lasst. Das hilft uns. Und wenn ihr vielleicht Filmvorschläge habt, wären wir da auch sehr offen für. Happy Halloween. Ich weiß, dieses Halloween jetzt 2020 wird ein bisschen anders als andere Halloweens, aber sucht euch doch euren Lieblingsschmutzfilm aus eurer Sammlung heraus.
Und verkleidet euch alle verkleidet als Ärzte. Euch Ärzte.
Als Ärzte. Und Popcorn und Trash. Dankeschön. Weitermachen.
Dankeschön. Weitermachen.